Herzlich willkommen beim Podcast von Immanuel Grauer. Wir hoffen, du hast eine gute Begegnung mit Inputs rund um den christlichen Glauben. Denn hier geht's um Jesus.
Als ich kleiner Bub war, ist eine Zeit lang sehr, sehr oft ein Landstreicher genächtigt. Ein regional in unserer Gegend bekannter Schlagersänger war das, der aber Alkoholiker geworden ist und deswegen auf der Straße gelebt hat. Er hat immer wieder mal Konzerte angeboten, da hat er einen Haufen Geld verdient und dann hat er es versoffen oder verspielt. Und er ist irgendwie, hat ihn immer ins Elternhaus von uns gezogen. Und da ist er gekommen, war auch weitläufig verwandt. Und dann hat er sehr oft, wenn er da war und übernachten durfte, hat er abends dieses Lied gesungen, genau dieses Lied. Und er hat immer das gesungen und dann ging es los im dritten Vers. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe, Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt. Und er hat super gesungen, war Wahnsinnsstimme und Gitarre gespielt, Hammer. Und dann hat er angefangen zu heulen, es ist ein Ruf vorhanden für das arme, müde Herz. Und da sind immer die Tränen geflossen, jedes Mal das Gleiche. Und dann haben wir gemerkt, wie er sich gesehnt hat nach der... Das passt, Pascal, ich habe es ausgestellt. So, muss ich nicht ärgern. Auch du darfst zur Ruhe kommen, Pascal. Und dann hat er immer geweint, jedes Mal das Gleiche. Und und es war sehr eindrücklich für mich. Jemand, der sich immer wieder, der eigentlich weiß, wo Ruhe zu finden ist bei Jesus und den es immer wieder rauszieht, immer wieder rauszieht in den Alkohol, in die Spielsucht zu Frauen und immer wieder mit belasteten Sünden zurückkommt und wieder weint über das. Und ich sage euch, in der Jugendarbeit, in der Teeniearbeit geht es mir ganz ähnlich. Es ist immer wieder das Lied, das mir in den Sinn kommt. Es gibt auch bei uns, in unserem Jugendkreis, Teenie-Kreis, gibt es Jugendliche, Teenager, die wollen mit Jesus nichts zu tun haben. Oder die haben angefangen und dann gehen sie raus und denken, sie finden in der Welt das, was sie suchen. Und alles, was sie haben, ist, sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Zigmal erlebt, zigmal gesehen. Und jedes Mal könnte ich wieder heulen innerlich, wenn wieder jemand geht und denkt, er findet in der Welt das Glück. Kennst du den Fremden, das war jetzt nur Vorwort, ne? Hat nicht zur Predigt gehört, also war mir einfach wichtig. Kennst du den Fremden nebenan? Ich habe das Privileg, jeden Donnerstag mit Schülern Fußball zu spielen, hier in der Weiherhofhalle, die überwiegend Migranten sind, kaum mal ein Deutscher dabei. Da gibt es einen kleinen Bub, geht mal bis zur Schulter, 12 Jahre alt. Extrem gewalttätig. Der ist für seine Größe ganz schön kräftig. Ich habe alle Mühe, wenn er da ist, ihn davon abzuhalten, irgendwelche anderen zu verprügeln. Der legt sich mit jedem an. Der legt sich mit Rausschmeißern an, mit großen, erwachsenen Menschen. Einmal ist er aus der Halle verschwunden, ich musste hinterherrennen, da sehe ich gerade, wie er sich mit einem 70-jährigen Mann prügelt auf der Straße. Ja. Extrem gewalttätig. Schon viele Probleme am Hals mit der Polizei, Schule, Sozialarbeit und so weiter deswegen. Und doch liebe ich ihn von ganzem Herzen. Ich habe den so gern. Der lächelt so freundlich, wenn er mich sieht. Ja, der freut sich richtig. Und ich eigentlich einfach nur ein kleiner Bub. Warum habe ich den so gern? Eigentlich ist für viele ein Riesenproblem, mit dem umzugehen. Ich kenne seine Geschichte. Er ist im Irak aufgewachsen. Er hat miterleben müssen, die Repression, die seine Familie erduldet hat. Er hat miterleben müssen, wie Saddams Männer, denke ich, waren es. Ich bin nicht ganz sicher, ob es stimmt. Sein Vater und seine zwei ältesten Brüder aus dem Haus gezerrt haben und im Garten standrechtlich mit Kopfschuss erschossen vor den Augen der Familie. Und dann hierher geflohen nach Deutschland. Wir sehen nur, der ist auf der Straße, der prügelt sich. Wir müssen Angst haben vor dem. Sein großen Bruder, einer seiner großen Brüder ist auch da, den kenne ich auch, ein ganz netter, ganz lieber, aber mit dem möchte ich mich nicht anlegen. Sehr gefährlich. Ich mache gerade bei uns in Nonnenbühl oben, das Haus, wo ich wohne, gehört ja unserem Verein auch, der Zaun neu, der Gatterzaun, der war ein bisschen alt. Und da helfen mir die liebe Buben, also nicht freiwillig, sie müssen Sozialstunde ableisten, andauernd. Jetzt habe ich wieder zwei neue gekriegt gerade. Der eine muss 100 Stunden ableisten, wegen achtfacher schwerer Körperverletzung. Und da war einer da, 30 Stunden hat er gehabt, weil er wegen Morddrohung, ne? Dann geht es meiner Frau immer so und sage ich immer, Schatz, ich bin mal 2 Stunden weg, pass auf ihn auf. Kein Problem. Also, 18 Jahre alt, gerade 18, Morddrohung, extrem viel in Gewaltbereichen unterwegs. Menschen müssen Angst haben, ihm zu begegnen. Auch mir hat er schon Sachen angedroht. Wäre fast ins Gefängnis gekommen. Ich habe den von ganzem Herzen lieb. Ich wünsche so sehr, dass er Jesus kennenlernt. Dass er Freiheit findet in Jesus. Er ist so ein typischer osmanischer Chauvinist, sage ich mal, so nenne ich das. Als Kind erzogen von den Eltern, also eigentlich nicht erzogen, da werden nur die Mädchen erzogen. Die Jungs dürfen machen, was sie wollen. Und seine Schwester, 2-3 Jahre älter als er, mit der ich mich unterhalten habe, die ist eine ganz, ganz nette Erzieherin. Die sagt, sie sind völlig hilflos. Sie haben alles falsch gemacht und die Eltern haben es jetzt erst kapiert, wo sie erwachsen sind, dass sie den Kerl hätten Grenzen setzen müssen. Da ist ein kleiner Junge auf dem Spielplatz. Auch, ich denke, Töge ist er. Meine Kinder spielen im Sand. Er kommt mit seiner Mutter. Die Mutter hockt sich mit den anderen türkischen oder zumindest Kopftuch tragenden Frauen irgendwo in die Ecke und unterhält sich. Und er geht zum Sandkasten, nimmt Sand und geht von Kind zu Kind und schmeißt den Sand in den Augen. Na, einfach durch. Im ersten Moment werde ich richtig wütend innerlich. Denke ich, warum macht die Mutter nichts? Sag mal, wenn es ein Mädel wäre, bei dem Mädel wäre es sofort zur Stelle, sie gleich weggezogen. Aber wenn es ein Kerl ist, wird nicht reglementiert, kann machen, was er will. Da ist tatsächlich schon die kriminelle Laufbahn vorprogrammiert. Ja. Und dann denke ich aber im zweiten Moment, die Mutter kann auch nicht raus aus ihrer kulturellen Prägung. Sie ist auch so aufgewachsen. Können wir solche Menschen lieben? Das ist die Frage, der wir uns heute Morgen nähern möchten. Natürlich sind nicht alle, sagen wir so, konfliktbeladen. Ich kenne auch viele, ich arbeite jetzt fast nur mit Jugendlichen zusammen und Teenies. Ich kenne auch viele, die brutal freundlich und nett sind. Wie sollen wir mit solchen Menschen umgehen? Deutschland hat mittlerweile etwa 1/5 Menschen mit Migrationshintergrund. Baden-Württemberg liegt ziemlich an der Spitze mit mehr als 1/4 der Bevölkerung Menschen mit Migrationshintergrund. 1/4 der Bevölkerung. Wie viele von denen sitzen heute Morgen hier? Nur Menschen aus dem anderen 3/4. Und das wird in Zukunft wachsen, dieses Viertel. Ich wisse selber durch die EU vor allem, aber auch andere Konfliktherde und so weiter. Und deswegen müssen wir uns unbedingt eine Meinung bilden. Wie gehen wir damit um als Christen? Du als Einzelner, wir als Gemeinde. Und deswegen dieses Thema, kennst du den Fremden nebenan? Lass uns mal in die Bibel schauen zusammen, mal gucken, was da drin steht dazu. Wie steht Gott eigentlich zu Ausländern? Ich benutze diesen Begriff gern. Er ist nicht politisch korrekt. Eigentlich müsste ich sagen Migranten oder noch besser müsste ich sagen Menschen mit Migrationshintergrund. Das wäre absolut richtig. Damit redet man sich Sachen natürlich schön, indem man es hochgestochen formuliert. Es sind Ausländer. Sie fühlen sich nämlich so als Ausländer. Man will sie lieber raushaben. Und sie wollen eigentlich auch lieber raus sein. Da kommen die türkischen Jugendlichen zu mir und dann sage ich, bist du Türke oder Deutscher? Ich bin Türke. Dann sage ich, wieso, du kannst nicht mehr richtig türkisch. Ne? Die anderen lachen dich doch aus. Und wenn du in der Türkei bist, sagen alle zu dir, du bist der Deutsche. Na, egal, Türkei ist alles besser. Die kennen sich nicht mal aus. Die wissen gar nicht, wie es in der Türkei abgeht. Aber sie lieben die Türkei mehr als Deutschland. Einfach nur dieser Traum und dieser Albtraum hier, immer abgelehnt zu sein. Immer nicht angenommen zu sein von den Deutschen. immer als zweitklassig abgestuft zu werden. Ich spreche von Ausländer, bitte seht es mir nach, denn das ist das Lebensgefühl der Menschen. In 4 Punkten möchte ich mit euch heute hier durchgehen. Zuerst der größte Teil, die biblische Basis. Wie steht Gott eigentlich zu Ausländern? Gott und der Ausländer. Ihr denkt vielleicht, die Bibel sagt nicht viel dazu, aber die Bibel ist voll von diesem Thema, voll von dem Thema Ausländer. Das Volk Gottes ist von vornherein, hat ein Ausländergefühl. Abraham, der Gründer des Gottesvolkes im Alten Testament von Israel, dem wird gesagt von Gott, deine Nachkommen werden Ausländer sein. Da steht dieses Wort, deine Nachkommen werden Ausländer sein. Und er sagt es dann auch selber später von sich und seinen Nachkommen, ich bin ein Ausländer im fremden Land. Es war immer das Gefühl des Volkes Gottes im Alten Testament, wir sind Ausländer. Es hat sich dann irgendwann gewandelt, als sie wirklich da angekommen sind im Land. Aber dann haben wir im Neuen Testament auf einmal ganz ähnliche Formulierungen wieder. Zum Beispiel im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 13. Sie, da geht es um die Heiligen, also um alle, die zu Jesus gehören, die Christen, haben bekannt, dass sie Ausländer und Wanderer waren, ohne Bürgerrecht auf Erden. Wir als Gottesvolk im Neuen Testament, wir als Christen sind aus der Sicht Gottes Ausländer hier auf der Erde. Wir gehören eigentlich nicht dazu hier. Und deswegen ganz klar auch die Ermahnung von Petrus zum Beispiel hier. Ich ermahne euch als Ausländer und Pilger. Wir sind nicht von dieser Welt. Den Spruch kennen wir ja. Und es ist so. Die Erfahrung des Ausländerdaseins ist eigentlich etwas, was zu unserem Wesen als Christen gehören sollte. Eigentlich gehört, wenn wir es richtig leben. Das ich bin hier, ich gehöre aber nicht 100% irgendwie dazu. Irgendwie bin ich anders. Und schon allein deswegen, weil wir das wissen, wie sich das anfühlt, deswegen müssten wir eigentlich ganz anders mit Ausländern umgehen, denn wir können nachempfinden, was sie ein Stück weit empfinden. Vielleicht fühlen wir uns nicht als Ausländer, das ist unser Problem. Wenn wir uns so sehr assimiliert haben, so sehr angepasst haben an die Welt, dass wir uns eins fühlen mit der Welt, dann können wir gern von die da, die Ausländer sprechen. Aber wenn wir unser Christsein überzeugt leben, dann fühlen wir diese Distanz zwischen uns und unserer Umwelt. Ausländer, das sind wir. Ein zweiten Punkt hier in der Bibel. Die Bibel geht immer sehr, sehr wohlwollend mit Ausländern um. Sie werden ganz besonders geschützt. Es gibt Gesetze dazu, ich bringe hier nur ein Beispiel, 2. Mose 22, 20. Die Ausländer sollst du nicht bedrängen und bedrücken. Oder 3. Mose 19. Wenn ein Ausländer mit euch zusammen in eurem Land lebt, dürft ihr ihn nicht unterdrücken. Wie ein Einheimischer soll er euch gelten. Du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid selber Ausländer in Ägypten gewesen. Ich bin Jahwe, euer Gott. Also immer dieses Ausländer, das sie selber erlebt haben in Ägypten, was es heißt, Ausländer zu sein, so sollen sie auch das verstehen, wie die Ausländer sich fühlen in ihrem Land und sie deswegen annehmen. Und das gilt auch für uns. Weil wir eigentlich wissen, um diese Erfahrung nicht von dieser Welt zu sein und uns vielleicht manchmal fremd und unverstanden und abgestoßen zu fühlen, deswegen sollen wir umso mehr mit den anderen, denen es auch so geht, auf der menschlichen Ebene so umgehen. Ausländer werden geschützt besonders. Es wird gegeißelt, wenn es falsch mit ihnen umgegangen wird. Hier Malachi 3, Vers 5. Ich werde gegen alle vorgehen, die keine Ehrfurcht vor mir haben, die ihre Arbeit um den Ungerechten, an den gerechten Lohn bringen, die Witwen und Waisen unterdrücken und die Ausländer verdrängen. Wie gut denkt Gott eigentlich über Ausländer? Sehr gut. Ganz anders als wir. Ganz ehrlich, wie viele von uns sind Ausländer ein Feindbild? Wie viele von uns verhaften in so einem Kulturprotestantismus? Oh, so wie es bei uns ist, deutsch, sauber, aufgeräumt, bürgerlich, zack, so muss es sein. Das ist doch christlich. Die Geschichten im Alten Testament, wir könnten sie durchgehen, wie oft es vorkommt, dass Menschen, Ausländer, zum Volk Gottes gehören dürfen. Die Ruth, falls ihr die Geschichte kennt, eine Moabiterin, also eine Schwarze vermutlich, die einfach ohne Probleme in der jüdischen Kultur aufgenommen wird, nicht irgendwie abgesondert wird, sondern sogar einen der Juden heiratet nachher, den Boas. Oder als das Volk Israel in Ägypten auszog, habt ihr das schon mal genau gelesen? Sie ziehen aus Ägypten aus und da heißt es, und viel Volks zog mit ihnen. Sehr viele Ausländer sind von da aus mitgezogen mit Israel und haben von da an zu Israel gehört. Oder auch bei dem Buch Esther, kennt ihr vielleicht, als die Juden so in Gefahr waren, getötet zu werden und sich dann das Blatt gewendet hat, heißt es auf einmal, und an diesem Tag wurden viele Juden, aus Angst vor den Juden, wie viele Ausländer sind auf einmal zum Volk Gottes gestoßen. Und so könnte man durchgehen, durch fast alle Geschichten zieht sich dieses Thema Ausländer, wie gehen wir damit um, durch. Bei Jesus im Stammbaum landen ausländische, sogar verruchte Frauen, eben die Ruth, die Hure Rahab, eine Ausländerin. Die Bibel hat überhaupt keine Berührungsängste im Umgang mit Ausländern. Und wir? Lieben wir Menschen aus anderen Kulturen oder machen sie uns Angst? Ganz ehrlich, das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Es gibt hier eine Zigeunerin, ich denke, es ist eine Zigeunerin in Dullach, so eine ältere Frau, die wackelt immer durch die Stadt. Und jedem winkt sie, habt ihr vielleicht schon mal gesehen? Immer. Sie winkt mir, ob ich an ihr vorbeilaufe, ob ich mit dem Fahrrad an ihr vorbeifahre oder mit dem Auto. Egal, sie winkt mir. Seit 8 Jahren winkt sie mir. Immer. Ich winke immer freundlich zurück, aber ich habe noch nie mit ihr gesprochen. Hat jemand von euch schon mal mit ihr gesprochen? Nee? Schade. Diese Frau hat offensichtlich ein Bedürfnis nach Zuwendung. Aber ich habe keinen Bock, mit ihr zu reden. Sieht ziemlich verkommen aus. Ziemlich ungepflegt und ungewaschen. Und offensichtlich, dass sie keine Deutsche ist. Es fällt mir oft auch schwer, hier über den Schatten zu springen. Meiner Prägung und wie ich es gern hätte, dass die Menschen sind. Noch ein dritter Gedanke. Ausländer sollen ausdrücklich Anteil am Glauben bekommen. Gott formuliert es extra in der Bibel, dass gerade auch das Thema Glaube, Jesus, gerade für die Ausländer ist. Zum Beispiel hier, 5. Mose 10, Vers 17, der Herr liebt die Ausländer. Wie können wir etwas nicht lieben, was Gott liebt? Könnt ihr das von euch sagen, ich liebe die Ausländer? Sollen wir das mal zusammen üben? Wäre das gut? Ich zähle auf 3 und dann sagen wir ganz laut, ich liebe die Ausländer. Okay, probieren wir mal. 1, 2, 3.
Ich liebe die Ausländer.
Ja, genau das war Deutsch, ne? Ein bisschen zurückhaltend und ja, so halbherzig irgendwie. So, ja, ich muss das jetzt sagen, weil irgendeiner von vorne hat es jetzt gesagt, dass man das sagen muss oder so. Aber wir können es nochmal vielleicht richtig sagen, dass es vielleicht auch die Ausländer hören. Ha? 1, 2, 3.
Ich liebe die Ausländer.
Daniel Siegele hat nicht gesprochen. Wir haben nachher noch eine einzelne Redung, Daniel. Okay, der Herr liebt die Ausländer. Wie könnte ich sie nicht lieben? Wie könnte ich sie nicht lieben? Der Herr behütet die Ausländer, Psalm 146, Vers 9. Ausdrücklich werden sie unter den Schutz Gottes gestellt. 2. Mose 12, 48. Wenn ein Ausländer bei dir wohnt und Passa halten will, also ein religiöses Fest, der beschneide alles, was männlich ist, alsbald trete er herzu und halte es, er sei wie ein Einheimischer. Und das in einer Zeit, wo wirklich die Menschen sich abgesondert haben in ihre eigene Nation. Das Volk Gottes soll sich hier unterscheiden. Aufnehmen, wenn sie bereit sind und dazugehören wollen, gar keine Frage, kein Unterschied zwischen Einheimischen oder Ausländern. 5. Mose 31, Vers 2, ruft das ganze Volk zusammen, da geht es um die Verlesung des Wortes Gottes, Männer, Frauen und Kinder, auch die Ausländer an euren Orten, damit sie hören und lernen, vor Jahwe, eurem Gott, Ehrfurcht zu haben und so weiter. 5. Mose 31, Vers 12, Dankeschön. Danke, Lukas. Im Alten Testament ist das Volk Gottes relativ offen gewesen für Ausländer. Im Neuen Testament, als Jesus auftritt, sehen wir, dass da gab es ja 600-700 Jahre keine, oder zumindest 600 Jahre keine Niederschriften der Bibel, keine neuen biblischen Bücher, und dann fängt das Neue Testament an. Und dann sehen wir auf einmal eine verhärtete Kultur. eine jüdische Kultur, die nur auf Reinheit des eigenen Blutes und der Nation bedacht ist. Kennen wir Deutschland auch vor ein paar Jahrzehnten. Und nur so, wie es bei uns ist. Und wer zu uns gehören will, der muss genau so sein und handeln und denken und fühlen und machen, wie wir das machen. Bei uns. Nur so ist es möglich. Und Jesus bricht es permanent auf. Ihr kennt es. Habt ihr euch schon mal überlegt, warum Jesus beim Gleichnis vom barmherzigen Samariter einen Ausländer als den Held der ganzen Geschichte nimmt? Natürlich, weil er damit diese jüdische Kultur geißelt. Wie könnt ihr die Menschen verachten, nur weil sie anders sind? Das war der Held der Geschichte, ein Ausländer, undenkbar in der Zeit damals. Oder die samaritische Frau am Jakobsbrunnen, wo Jesus mit ihr redet, unmöglich. Ein Mann allein mit einer Frau und auch noch eine Ausländerin. Die hat man am liebsten gemieden. Die gehören nicht zu uns. Die sind nicht wie wir. Oder die kananäische Frau, die zu Jesus kommt und ihn um Hilfe bittet, wo Jesus sie zuerst abweist und die dann doch in ihn dringt, dass sie sagt, doch, bitte hilf mir. Und er es dann gern tut und ihr hilft. Ein römischer Hauptmann, Jesus, wir können das durch die ganze Bibel beobachten, Jesus spricht super positiv über Ausländer und geht sehr, sehr positiv mit ihnen um. Ganz im Gegensatz zu seiner Kultur, in der er gelebt hat. Und dann, kurz bevor er stirbt, kurz bevor er in den Himmel geht, noch dieser Befehl, der Missionsbefehl, gehet hin in alle Welt. Macht alle Menschen zu Jüngern. Gottes Liebe gilt allen, jedem. Die Jünger haben das überhaupt nicht kapiert. Für sie war das, hallo, wir sind Juden und wer was will, soll zu uns kommen und so werden wie wir. Habt ihr schon mal überlegt, warum eigentlich, nachdem Jesus das gesagt hat, dass sie hingehen sollen in alle Welt, warum keiner gegangen ist? Es ist keiner fort. Es sind alle in Jerusalem geblieben. Auch nach der Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsten, man könnte ja sagen, vorher haben sie Schiss gehabt, sind alle in Jerusalem geblieben. Ist keiner fort. Obwohl er doch deutlich gesagt hat, sie sollen weggehen. Aber Gott ist zum Glück so gnädig, dass er eine Verfolgung über die Leute kommen lassen hat. Und dann mussten sie gehen. Und erst in diesem Moment hat sich das Volk Gottes auf den Weg gemacht, in den Ausländern das Evangelium zu bringen. Vorher nicht. Waren völlig gefangen in diesem Denken, das Evangelium ist nur für uns. Jetzt haben wir es. Lasst uns bewahren. Und ja, keinen von der bösen Welt, ja, keinen von diesen komischen Leuten, die stinken und die essen andere Sachen als wir und so. Ja, keinen von denen rankommen zu lassen. Und so können wir das durch das Neue Testament beobachten. Jesus muss den Petrus quasi zwingen, zu dem Römer Cornelius zu gehen, um ihm das Evangelium zu machen. Denn Petrus ekelt es eigentlich. Paulus ist eigentlich der Erste, der das verstanden hat und gerne ins Ausland geht und gerne Ausländern das Evangelium bringt. Und dann kaum in Israel unterwegs ist, eigentlich viel mehr im Ausland, weil er das verstanden hat. Die Bibel liebt also Ausländer, sie schützt Ausländer, sie lädt Ausländer zum Glauben ein, weil eben auch wir als Volk Gottes, als Christen, diese Ausländererfahrung intus haben sollten, darf ich das so sagen? Dass wir nicht dazugehören, dass wir nicht von dieser Welt sind und deswegen verstehen können und deswegen lieben können, die ähnliche Gefühle haben, natürlich auf einer anderen Ebene. Das war mal die Basis, die ich legen wollte. Jetzt kommen wir ein bisschen in die Praxis. Was heißt das jetzt für uns? Was sollen wir tun? Was tun wir? Du und der Ausländer. Du und der Ausländer. Wie sieht es mit euch aus? Interessieren wir uns nur für Deutsche? Für Bürgerliche? Für Menschen, die nach dem Gottesdienst nach Hause gehen, weil es um 12 Uhr Mittagessen gibt? Die samstags ihr Kehrwoch machen, der in ihren Vorgarten immer schön gepflegt ist. 2 Kinder, Hund, alternativ Katze oder Kanarienvögel. Sind das die, um die wir uns kümmern, um die uns wichtig sind? Paulus sagt in Römer 1, Vers 14, denn ich fühle mich allen Menschen verpflichtet, solchen aus Zivilisierten genauso wie solchen aus unzivilisierten Völkern. Wörtlich steht da eigentlich Barbaren. Gebildete ebenso wie Ungebildete. Jesus ist global. Die Jesus-Bewegung ist die erste globale Bewegung, die es gibt in dieser Welt. Wie können wir da national denken? Wir sind aber wirklich manchmal, ich empfinde das bei uns, auch bei uns hier in der Gemeinde, das so, dass wir, ohne das zu wollen, ich unterstelle das niemand von uns, dass wir das wollen, dass wir manchmal so kleinkariert, deutsch, bürgerlich denken und handeln und leben. Die Menschen sollen so werden wie wir. Die sollen bei uns da vorbeikommen, hier können sie sonntagmorgens rein, es hindert sie doch keiner, hier reinzukommen. Und sollen bitte das genauso machen, wie wir das gern hätten. Dann sind sie herzlich willkommen. Gottes Wort fordert uns raus heute Morgen. Ich hoffe, dass es deutlich wird, dass Gott uns herausfordert, dass wir uns doch auch allen Menschen verpflichtet fühlen, allen Menschen, nicht nur denen, die genau so sind wie du. Ich will nicht sagen, dass es schlecht ist, wie du bist, das ist super. Das ist deine Prägung, das ist was Wunderbares. Deine Geschichte, die Gott mit dir hat, die Traditionen, die Rituale, wie wir umgehen im Leben, die sind ja hilfreich für uns. Die haben sich ja bewährt in unserem Alltag. Heißt aber nicht, dass es die einzig mögliche Art ist zu leben. Oder gar die beste von allen möglichen Arten. Jesus sagt mal diesen Vers, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was bringt's? Was habt ihr davon? Was soll das? Ich meine, er meint genau dies, wenn ihr nur immer euch um Leute kümmert, die so sind wie ihr, die das auch zurückgeben können oder wie auch immer, was bringt es? Das ist nicht die Umsetzung des Reiches Gottes. Wenn ihr nur den Leuten euch zuwendet, die auch so sind wie ihr. Gott liebt Ausländer, ganz besonders. Und ob ihr es glaubt oder nicht, im Himmel werdet ihr mit unheimlich vielen Ausländern am Tisch sitzen. Da sitzt neben euch einer mit Kopftuch. Also ich hoffe, dass Gott dann, also dass der Geistleib, den wir im Himmel haben werden, kein deutscher Weißer ist oder so, sondern dass die Färbung erhalten bleibt. Diese Kulturfärbung ist ja auch ein Ausdruck vom Wesen Gottes. Sitzt vielleicht jemand mit dem Turban, der andere vielleicht verschleiert in ihrer Kultur, andere aufgepäppelt, wie auch immer. Und da müsst ihr neben Leuten sitzen, die vielleicht ein bisschen nach Knoblauch riechen. Wäre gut möglich. Möglich, ihr lacht. Ich weiß warum. Wäre es nicht schön, wenn das eigentlich jetzt schon sichtbar ist? Manche leben nach dem Motto, das reicht noch, wenn ich es im Himmel aushalten muss. Lieber hier auf der Erde, dann ein bisschen mehr Ruhe. Ich würde sagen, es ist eine Herausforderung, die Gott uns stellt, dass wir anfangen, in andere Kulturen einzutauchen. Mehr als ein Viertel der Menschen in Baden-Württemberg sind Ausländer, Menschen mit Migrationshintergrund. Dass wir anfangen einzutauchen in diese Kultur und dass wir aufhören zu denken, alle müssten so sein wie wir und so denken und ihr Leben so zu gestalten wie wir. Dass wir anfangen uns zu interessieren für andere, dass wir viel zuhören. Wenn ich mit Ausländern zu tun habe, das habe ich ja jede Woche, dann rede ich normalerweise immer weniger als das Gegenüber. Ich höre zu. Ich interessiere mich für die Kultur. Ich interessiere mich für die Art, wie sie ihren Alltag gestalten. Das erweitert meinen Horizont. Das relativiert meine eigenen Rituale und Traditionen. Ich höre zu, wie sie ihre Religion, überwiegend Islam, leben. Meistens eher lau, aber manche auch mit Hingabe. Ich höre zu, wie sie als Männer und Frauen miteinander umgehen. Ich frage nach, ich interessiere mich dafür. Was ihnen wichtig ist, ihre Hobbys, ihre Ziele im Leben, vor was sie Angst haben, was sie erträumen, über ihr Herkunftsland, was sie toll finden an dem Land, wo sie herkommen. Also Dinge. Jesus hat der Samariterin, der Ausländerin im Jakobsbrunnen erstmal zugehört, nachgefragt, ihre Geschichte hören wollen. Boas, als er die Ruth gesehen hat auf dem Feld, die Ausländerin, hat sich erstmal erkundigt über ihre Geschichte, wer sie ist, woher sie kommt, was sie hier macht. Interessieren wir uns für die anderen? Ich sage es ehrlich, ich lerne so viel über andere Kulturen durch das Gespräch mit den Menschen. Und ich lerne so viel über mich im Gespräch mit ihnen. Wie ich bin, wie meine Prägung ist. Ich lerne von den anderen, ich lerne über die anderen. Es ist nicht einseitig, gar keine Kulturüberlegenheit. Ich möchte Menschen auf Augenhöhe begegnen. Wenn ein Türke vor mir sitzt, ein türkischer Jugendlicher oder auch türkischer Erwachsene oder arabische, dann möchte ich mit denen auf einer Ebene sprechen. Nicht ich bin der Deutsche, ihr seid hier die Bittsteller in Deutschland, bitte seid mal so wie ich. Lernt mir erstmal richtig Deutsch, bevor ich mit euch rede. Wir kennen die Diskussion aus der Politik. Das ist nicht die Art Gottes. Hier können Freundschaften entstehen. Am Donnerstag habe ich unser Fahrrad von dieser Fahrradwerkstatt, die da 300 Meter weiter oben in diesem Bau ist, abgeholt. Und mit dem Auto abgeholt. Und dann gibt kein Parkplatz da halt richtig. Und dann bin ich halt auf so einen Parkplatz gefahren. Da stand dann Kaplan. Also ein Schild mit Kaplan. Okay, gehört ihm. Und dann gedacht, guten Morgen um 8:30, ist keiner da. Und dann kommt er wahrscheinlich auch nicht mehr. Und dann stehe ich mal drauf. Bin rein in den Laden und dann sehe ich durch die Scheibe, wie da einer hinter mich ranfährt, ne, aussteigt und erstmal zur Scheibe läuft und klopft. Ne, mich rauswinkt. Und als ich rauskomme, sehe ich, dass einer, der Mehmet, hier aus dem Winterspielplatz, seine Kinder sind seit 5-6 Jahren im Winterspielplatz. Ne. Und erst so durch die Scheibe hat er ein bisschen ärgerlich ausgesehen. Und als ich rausgekommen bin, er so, ah, du bist, ey, super, ich suche mir einen anderen Parkplatz. Hat er gesagt, nein, komm, ich parke schon mal. Oder nein, du darfst da stehen bleiben. Ich habe da hinten noch einen irgendwo und sein Tor ist genau oben drüber. Also er muss weiterlaufen, ja, hinten, da habe ich noch mal einen, da parke ich hin. Und so, bleib du ruhig da stehen. Nein, du bist ein guter, super, bleib du da stehen, das ist prima. Ja. Da habe ich gedacht wieder, was für eine Kultur. Das würde ich mal gern vom Deutschen erleben. Ja. Was für eine Kultur, Wahnsinn. Das ist ein Muslim. Aber der hat einfach eine Hingabe, eine Freundlichkeit. Die geht uns ab. Mit dem habe ich mich viel unterhalten, über Türkei und über Armenierkriege und Kurdenproblem und über die religiösen Feste im Islam und so weiter. Mir war niemals einer Meinung, ich glaube kein einziges Mal in keinem Thema. War super cool. Aber es ist eine Beziehung entstanden zwischen uns durch die vielen Gespräche. Die ist klasse. Die zeigt sich in so alltäglichen Dingen. Natürlich wünsche ich mir, dass er Jesus kennenlernt. Ich habe ihm viel erzählt von Jesus. Er weiß, was es heißt, sein Leben Jesus zu geben. Er hat es aber nicht gemacht. Und das ist okay. Es ist seine Entscheidung, die kann ich ihm nicht abnehmen. Aber diese Freundlichkeit, die er an den Tag legt, die will ich lernen von ihm. Oder meine Nachbarin. Auch Türke, sehr sympathische Türke, die haben nämlich einen schwäbischen Dialekt. Die sind auch so freundliche Leute. Ich habe Monate gebraucht, bis ich denen mal einen Kalender vorbeigebracht habe. Ich habe es auf dem Herzen gehabt, denen einen Kalender mit Bibelvers zu geben, jetzt am Anfang zum neuen Jahr. Und ich habe etwa, ich glaube, dann im März, Ende März, habe ich es mal gepackt, um überzulaufen. Der Weg ist so weit von einem Haus zum anderen. In so einem Fall zumindest. Ja. Und sie immer so, ja, komm rein, super, komm rein. Hock die Nabel, was trinken. Ich spreche das sauberes Schwäbisch, sage ich euch. Einfach gut. Ja. Und natürlich, dann gibt es Gegengeschenke und Einladungen und so. Das ist einfach schön. Super Kultur. Liebe ich total. Total nett. Gott liebt Ausländer. Wie könntest du da Ausländer nicht lieben? Ich möchte euch herausfordern, dass ihr euch euer Denken umstellt, umändern lasst von Gott. Wirklich, ab heute, über Ausländer mit anderen Gedanken zu denken, mit den Gedanken Gottes, sie zu lieben, durch die Maske hindurchzuschauen, vielleicht ihre Geschichte kennenzulernen. Das gilt für uns als Einzelne. Was ist mit uns als Gemeinde? Wir hier und die Ausländer. Wie können wir als Gemeinde, ich habe vorher schon mal durchgeguckt, ne? Es gibt relativ wenig Türke bei uns, also eigentlich keine. Ja. Schade. Wir und die Ausländer. Wir sind eine relativ homogene Gruppe, obwohl unsere Gemeinde noch wahrscheinlich eine der inhomogensten Gemeinden in ganz Karlsruhe ist. Normalerweise sieht heute Gemeinde so aus, alle deutschen Gymnasiasten zwischen 15 und 22 bilden eine Gemeinde. Und so wird alles getrennt. Nach Bildung, nach Herkunft, nach Alters. Jede Generation für sich, das ist die neue Art, wie man Gemeinde baut. So funktioniert es am besten, gibt es am wenigsten Reibereien, wenn alle gleich sind. Wir spüren hier schon Reibereien. Ne? In der Liedwahl, ich liebe dieses Lied. Ich bin durch die Welt gegangen, aber manche von euch Jüngeren haben gedacht, das Lied habe ich noch nie gehört. Was soll das? Und manchen von euch Älteren geht es vielleicht so, hä, was singen die da für komische Lieder da vorne? Immer so, Jungs, zeigt da. Wir sehen schon, dass wieder die Generationen schwierig ist. Jetzt überlegt mal, jetzt kommen noch verschiedenste Nationen mit verschiedensten Generationen hier rein. Wie es dann aussieht. Türkische Christen, die verlangen von uns wieder mit Krawatte und Hemd in Gottesdienst zu kommen. Ne? Die haben eine andere Art, sich zu kleiden im Gottesdienst als wir. Da hätte ich jetzt Schwierigkeiten. Wir als homogene Gruppe haben immer die Gefahr, dass Menschen so sein müssen wie wir, dass sie sich uns anpassen müssen. Es gibt eine super Untersuchung von der katholischen Kirche, die liebe ich total, Milieustudie, die versucht, die ganze Bevölkerung in unterschiedlichen Milieus aufzuteilen, wo sie aufwachsen und wie sie geprägt sind. Lasst euch nicht erschlagen von der Grafik, wenn es euch ablenkt, dann guckt einfach nicht hin. So. Sie versucht hier, Menschen nach ihrer sozialen Lage, also Bildungsschicht, Unterschicht, Mittelschicht, Oberschicht, und nach ihrer Grundorientierung, ob sie eher traditionell sind, eher modern oder eher postmodern, sage ich jetzt mal neu orientiert, geprägt sind, einzuteilen. Und wir sehen hier, wir sind die hier, bürgerliche Mitte. Manche von uns sind noch Konservative und manche von uns haben es geschafft, sind die Etablierten, die wirklich gut verdienenden. Gibt es auch ein paar bei uns. So. Aber von den anderen sitzt fast keiner hier. Und die haben auch Schwierigkeiten, bei uns zu sein. Die sind so anders. Und diese, es geht fast in den meisten Gemeinden in Deutschland so. Und das ist egal, ob Kirche oder Freikirche oder wie auch immer. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, bürgerlich, etabliert, konservativ, das sind die Milieus, das sind die Prägungen, die Christen erreichen in Deutschland. Und wisst ihr, was interessant ist? Das ist die sterbende Bevölkerungsschicht. Das sind die, die in der Gesamtbevölkerung immer mehr zurückgehen. Wollen wir mit denen jetzt einmal runtergehen? Wäre gute Frage. Oder wir sammeln einfach die restlich Überlebenden. Na? Wir haben ein paar Ausreißer, der Harry, ja, zum Beispiel. Obwohl er nur so aussieht. Eigentlich gehört er auch zu der gebildeten Oberschicht, aber verkleidet sich halt gern. Na? Ja. Die sind so anders. Bürgerliches mit Christlichen zum Verwechseln ist so einfach. Zum Beispiel ja, die Frage nach der sozialen Absicherung. Also das gehört doch zu einem verantwortungsvollen Christsein dazu, dass ich meine private Rentenvorsorge mache und dass ich gucke, dass ich abgesichert bin im Alter. Sag mir mal bitte, wo das in der Bibel steht. Da werdet ihr nichts finden. Ich sehe eine Jerusalemer Gemeinde, die das letzte Hemd gibt für die Missionierung der Welt und nachher so verarmt ist, dass sie von den restlichen Gemeinden unterstützt werden muss. Ich sehe Witwen- und Waisenregelungen, die zeigen, dass die Gemeinde für die soziale Absicherung zuständig war. Und wir machen so einen individuellen, darf ich mal sagen, Scheiß draus. Jeder muss für sich gucken und seine Zukunft bauen. Das ist einfach nur gut bürgerlich. Das hat nichts mit christlich zu tun. Und so könnte man durchgehen. Die schulischen Leistungen, anderes Reizthema bei uns. Als guter Christ muss man einfach immer im Einzelbereich sein. Und natürlich Gymnasium, was anderes kommt gar nicht in Frage für uns. Schulisch starke Leistungen zu bringen. Wenn du nicht dein Bestes gibst, wenn du nicht das Maximale rausholst, dann ist Gott nicht zufrieden mit dir. Wo bitteschön steht sowas? Ich lese nur Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere zufallen. Das lese ich, wenn ich in die Bibel reingucke. Aber wenn wir im Gespräch drüber sind, dann sind ganz andere Werte oft vorne. Das ist einfach nur bürgerlich. Haben wir vielleicht eine andere Wertung als Gott über die Fragen im Alltag? Macht es Gott wirklich Ehre, wenn ich Bürgerlichkeit mit christlich sein verwechseln? Ich muss ehrlich sagen, ich habe da da viel dazulernen müssen. Ich war mal ganz anders drauf in der Hinsicht. Ich erinnere mich noch an ein Gespräch vor 10 Jahren mit meinem Studienkollege, der, wie kann man bloß eine Isländerin heiraten wollte. Ne? Als Deutscher eine Isländerin. Also von Island. Für die jetzt eher nicht so gebildet sind wie die allermeisten von euch. So. Und ich habe tatsächlich mit ihm drüber diskutiert. Ich schäme mich heute noch dafür, über was Gott zur Völkervermischung sagt und Nationalbewusstsein und all so Sachen. Und ach ja, lass mir es lieber nicht unerwähnt, es ist nicht rühmlich. Heute schäme ich mich, dass ich überhaupt so gedacht habe mal. Ich habe gemerkt, wie viel Ängste und Vorurteile bei mir da sind. Da sitze ich als kleiner Bub im Garten von meiner Oma, bin ein bisschen dreckig und dann kommt meine Oma raus und sagt, du siehst ja aus wie 10 Russen und stinkst wie 10 nackte Zigeiner. Ja? Ja klar, die sind so aufgewachsen, aber das sind Sachen, die sich einprägen bei einem. Ne? Und dann natürlich meine Erfahrungen, die habt ihr vielleicht auch. Ich bin in der Schule und erlebe gewalttätige Übergriffe von Ausländern. Oder ich sehe in meinen Mitschülern, wie sie gewalttätig Übergriffe erleiden von Ausländern. Und dann prägt sich so schnell ein Feindbild von uns. Das sind die Bösen. Und wir sind die Guten natürlich. Ich glaube, dass je mehr ich in die Bibel reinschaue, desto mehr entdecke ich, dass der Traum Gottes von Gemeinde eine Multikulti-Christenheit ist. Und das ist jetzt nicht einfach nur, weil es vielleicht politisch gerade angesagt ist, sowas. Ich glaube wirklich, dass Gott den Traum träumt. Dass Menschen in der Gemeinde diese Rassen und Nationalitäten und Generationen, einfach alle Schranken, die sonst unser Leben einschränken, überwinden. Dass wenn wir es nicht schaffen, in der Liebe Jesu diese Schranken zu überwinden, wie können wir es von irgendjemand anders erwarten? Es werden Menschen aus allen Himmelsrichtungen kommen und ihre Plätze im Reich Gottes einnehmen, Lukas 13, 29. Im Himmel ist alles Multikulti. Jesus ist in einer orientalischen Kultur aufgewachsen. Wir haben ja diesen weißen Jesus mit dem sauber gestutzten Bart von, wahrscheinlich einen Braunrasierer hat er benutzt oder so. Und diesen sauber gekämmten, natürlich nicht verfilzten und voller Läuse, langen Haaren, ja, vor Augen. Das ist doch ein gemachter Jesus. Das ist doch nicht Jesus, wie er ausgesehen hat. Jesus hat ein Zigeunerleben geführt, als er 30 war, rumgezogen, hat von Spenden gelebt, also Hartz IV quasi, hat sich mit dem Pöbel abgegeben, hat nichts Gescheites, Ordentliches geschafft. Ich glaube, der hat echt Schwierigkeiten gehabt, bei uns in der Gemeinde anzukommen. Wie gesagt, die Gemeindetrends heute sind, möglichst alles schubladisieren, möglichst nur für eine Generation Gemeinde zu bauen, eine zielgruppenorientierte Gemeinde bauen. Und es ist ja auch so einfach. Ich gehe hin, alle haben den gleichen Musikgeschmack, alle haben die gleiche Art, ihren Glauben zu leben, die Predigt passt genau zu meiner Lebenssituation. Und die anderen Leute sind auch alle so kuschelig nett, genau wie ich. Das ist nicht der Traum Gottes. Der Traum Gottes ist tatsächlich, dass wir uns reiben aneinander, dass wir lernen voneinander, dass wir uns verändern aneinander und miteinander. Und es kostet was. Ich will keine, wie es andere Gemeinden machen, eine türkische Untergemeinde, eine brasilianische Untergemeinde, eine chinesische Untergemeinde. Das ist schon nicht der Traum Gottes. Lasst uns doch als Gemeinde einfach versuchen, dagegen uns zu stemmen. Dass wir es anders machen, dass wir am Traum Gottes mitarbeiten. Das kostet uns was. Zum Beispiel heute. Ihr habt euren Sonntag geplant, wahrscheinlich als gute Deutsche. Wisst ihr, was heute auf euch zukommt? Bis zu eurem Zubettgehen ist es durchgeplant. Vermutlich bei manchen von euch. Und wenn es nur ist, heute ist der Tag, der gehört unserer Familie, der gehört immer unserer Familie, das haben wir schon immer so gemacht, das ist wichtig. Ne? Wie wäre es, wenn ihr einfach mal Gott euren ganzen Tag umschmeißen lasst? Dass ihr nachher rausgeht und sagt, Herr, jetzt machen wir was anders als wie immer. Mach du. Und dann steht vielleicht hier jemand drin, der hat niemand heute Mittag. Der kann keinen Familientag machen, weil er hat keine Familie. Und dann ist das vielleicht eure Aufgabe heute Mittag. Aber ist so schwer, weil eigentlich habe ich mich schon darauf eingestellt, wie es heute Mittag abläuft. Das schaffe ich nicht mehr. Das ist umzubiegen. So geht es mir manchmal. Manchmal ruft mich meine Frau morgens im Büro an, ich kann sie bloß, und sagt zu mir, Manuel, jetzt gehen wir frühstücken. Na, die fragt nicht mal, können wir jetzt mal frühstücken gehen oder so. Sondern sie sagt, Manuel, jetzt gehen wir frühstücken. Und dann sage ich, Rebecca, hallo? Das geht überhaupt gar nicht. Erstens, ich habe furchtbar viel Arbeit, bin ja so beschäftigt. Und zweitens, ich habe mich schon darauf eingestellt, dass ich diesen Morgen jetzt die nächste Zeit, das mache, das muss ich jetzt, das geht gar nicht. Also da ist mir meine Frau eine große Hilfe, mal ein bisschen Spontanität in mein Leben zu bringen. Vielleicht sucht ihr euch jemand anders, wenn ihr keine Frau habt. Also ich meine jemand, der euer Spontanität... jemand, der eure Spontanität ins Leben bringt, meine ich natürlich. Mann, oh Meter. Ist doch eine schöne Herausforderung für uns, uns von unserer kulturellen Brille zu lösen, die abzusetzen und mal versuchen, die Brille Gottes auf die Nase zu setzen. Wie Gott über Menschen und Kulturen und Nationen und Prägung denkt. Ein letzter kurzer Punkt. Jesus, du und ich. Ist so cool, wenn wir in die Bibel reingucken, wie Jesus oft Geschichten oder Gleichnisse beendet. Ganz oft endet es so, gehe hin und tue also oder tue nicht mehr oder tue dies und das. Jesus endet sehr oft mit einem Imperativ, mit einer Aufforderung. Jetzt geht's aber los. Setzt es um, was wir jetzt gerade gelernt haben. Das wäre doch gut für uns. Tun statt reden. Dass wir das umsetzen, was wir jetzt gehört haben. Wie wäre das der nächste Schritt? Zum Beispiel. Wie wäre es, wenn du dich jetzt innerlich entscheidest dafür, einfach mal die Pläne, die du für heute Mittag geschmiedet hast, umzuschmeißen? Ich weiß, das machen wir als Deutsche eigentlich nicht. Pläne werden durchgezogen. Dazu machen wir es ja schließlich. Aber wie wäre es, wenn wir einfach mal üben, uns auf eine andere Kultur einzulassen? Denn andere Kulturen schmeißen andauernd ihre Pläne um. Das habe ich ganz bitter lernen müssen, als wir im Winterspielplatz hier ein Sommergrillfest machen sollten. Haben sich schriftlich 50 Leute angemeldet und 10 waren nachher da. Und so, ich mache doch was anderes. Die Jugendlichen können es noch am besten von uns. Ne? Das merke ich immer, wenn es um Freizeiten geht. Eigentlich muss ich jedes Mal die Freizeiten auf Glauben hin starten. Denn da, wo Anmeldeschluss eigentlich draufsteht, ich glaube, das können die gar nicht lesen, das Wort. Ne? Dann sitze ich im Januar und ich weiß, 15. Januar ist Anmeldeschluss für die Sportfreizeit und ich habe 2 Anmeldungen. Was mache ich jetzt eigentlich? Muss ich absagen. Nachher ist die Freizeit völlig überlaufen, ich habe zu wenig Betten. So ist jedes Jahr. Aber in dem Moment, wo eigentlich gut Deutsch man sich angemeldet haben sollte, hat sich niemand angemeldet. Na, mich regt das manchmal auf. Ich wollte es nur sagen, nebenher. Also könntet ihr Eltern mal bitte auf eure Kinder gucken oder so. Also falls es jetzt gar nicht geht, dass ihr heute Mittag eure Pläne umschmeißt, dann gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit, es umzusetzen. Vielleicht gibt es in eurer Nachbarschaft eine ausländische Familie. Vielleicht könntet ihr euch mal das zum Ziel setzen, in der nächsten Woche ein Gespräch mit diesen Personen zu führen. Und sie vielleicht näher kennenzulernen, vielleicht sogar zu euch einzuladen. Falls ihr in eurer Nachbarschaft keine ausländische Familie habt, dann wohnt ihr in einem typisch christlich-deutschen bürgerlichen Ghetto. Dann solltet ihr vielleicht umziehen. Oder ihr macht einfach in eurem Ort einen Spaziergang und ihr betet dafür. Mache ich manchmal in Durlach. Ich laufe betend durch die Straße und der Herr sagt, Herr, zeig mir Menschen, für die ich jetzt da sein soll. Dann lauft ihr durch und sagt, zeig mir Menschen, Herr, die dich brauchen, die am Rand stehen, die in dieser Gesellschaft sich ausgegrenzt fühlen. Für die möchte ich da sein und nicht immer die, die so sind wie ich. Und da probiert er einfach aus. Kleines Beispiel zum Schluss. Da kann man viel falsch machen. Da kommt der Omar zu mir, ein Sudanese, immer stockbesoffen und sagt, er braucht Geld, natürlich für Fahrkarte oder was weiß ich, was irgendwas. Ne? Beim ersten Mal hat er von mir 20 Euro gekriegt. Ne? Ich war so naiv. Ne? Also dann 3 Wochen später wieder vor der Tür stand und sagt, hey, Pfarrer, ich brauche Geld. Ja, wieder so eine Frankfurt-Beerdigung oder keine Ahnung, ich brauche eine Fahrkarte. Ne? Ich überlege, was mache ich jetzt? Und so. Eigentlich will ich nicht abweisen, aber ich will mir auch nicht das Geld, das ist offensichtlich, dass er es nur versauft. Ne? Ja, einen Hunger hat er auch und so. Und dann bin ich mit ihm zur Dönerbude gefahren und Döner gekauft und dann bin ich zum Bahnhof, habe mir eine Fahrkarte gekauft. Ne? Nach Frankfurt, dummerweise kann man die ja umtauschen, habe ich gar nicht. bedacht da in dem Moment. Einfach, und das ist die Ermutigung, probiert es einfach aus. Beim dritten Mal war ich dann schon schlauer, da habe ich mir dann vorher eine sudanesische Bibel besorgt. Ne? Ja. Und die habe ich ihm dann geschenkt und habe gesagt, ab jetzt gibt es nichts mehr, gibt es kein Geld mehr, er kann gern Sachen haben. Und er so, ja, er braucht eine neue Winterjacke. Und so, dann sage ich, kein Problem, ich habe in meinem Schrank zwei, kriegst eine davon. Nee, die will ich nicht anziehen. Ne? So. Oder er kam vorbei und sagt, er braucht Muslim, er braucht Nikolausgeschenke für seine Neffen und seine Nichte. Ihm ist leider das Geld ausgegangen, er lebt von Hartz IV und er hat sein Geld ausgegeben, weil die dauernd von ihm wollen. Und so weiter. Probiert einfach mal aus. Spannend, auch lustig. Manchmal versagt man, manchmal kriegt man es nicht auf die Reihe, aber probiert es einfach aus. Was könnt ihr denn Fälscher machen als jetzt, da ihr überhaupt keinen Umgang mit Ausländern habt? Das ist das Fälscheste von allem. Lasst uns doch einfach ausprobieren, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Nehmt es mit heute Mittag. Ein Gebetsspaziergang, das wäre doch eine super Sache. In eurer Wohngegend für offene Augen beten. Und dann schreibt mir doch einfach mal, das wäre cool. Ich habe gedacht, könnten wir vielleicht in der nächsten Glocke unsere Gemeindezeitschrift mal veröffentlichen, was für Erlebnisse ihr macht damit. Mal sehen, ob was kommt. Ob Leute umsetzen, geh hin und tu dies oder nur hören. Schreibt mir doch mal, was für Erlebnisse ihr damit macht. Vielleicht können wir ja ein paar Seiten damit füllen, was Gott tut, wenn wir ihn drum bitten. Helft uns, uns gegenseitig zu ermutigen, unser Leben in Liebe auch gerade zu Ausländern zu führen, dass wir uns nicht so sehr um uns selber und unsere Kultur drehen und dass wir auch diesen Traum Gottes nachvollziehen in der Bibel, unsere Gemeinde verändern lassen, vielleicht auch mal die Kultur verändern lassen, unsere Gemeinde, weil Gott es gern hat, die verschiedenen Kulturen und die Vielfalt. Ich wünsche uns allen Gottes Segen dazu. Amen.
Wir hoffen, was du gehört hast, war hilfreich für dich. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an Pastor Immanuel wenden unter email@immanuel-grauer.de.